Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Leere Züge im Eurotunnel, Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien. Die Insel wird zunehmend isoliert wegen einer mutierten Variante des Coronavirus, über die sich der Virologe Christian Drosten bei uns im Programm jedoch nicht so besorgt zeigt.
Ich bin jetzt alles andere als beunruhigt.
Und trotzdem, der Verkehr von und nach Großbritannien ist unterbrochen. Der Leitindex DAX in Frankfurt am Main an der Börse verliert deutlich. Mögliche wirtschaftliche Folgen dieser Entwicklung besprechen wir im Börsengespräch. Außerdem in dieser Sendung: Restaurantbesitzer rufen zum Boykott von Lieferando auf. Mein Name ist Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. Zu Beginn schauen wir aber in die USA. Republikanische und demokratische Abgeordnete haben sich dort auf ein neues Corona-Hilfspaket verständigt. Und wie die Milliarden verteilt werden, das berichtet unsere Korrespondentin Doris Simon.
Der 26. Dezember heißt in den USA Boxing Day, ein arbeits- und schulfreier Tag, die Verlängerung des Weihnachtsfestes. In diesem Jahr haben sich Millionen US-Bürger vor dem 26. Dezember gefürchtet. 12 Millionen Arbeitslose hätten einen Tag nach dem Weihnachtsfest jegliche finanzielle Unterstützung verloren. 30 Millionen US-Bürger hatten Angst, aus ihrer Wohnung zu fliegen. Viele kleine Unternehmer und Geschäftsleute sahen sich vor dem Aus. Jetzt ist das Schlimmste erstmal verhindert.
More help is on the way.
Mehr Hilfe sei unterwegs, sagte der republikanische US-Senator Mitch McConnell.
We've agreed to a package of nearly $900 billion.
Demokraten und Republikaner in beiden Kammern des US-Kongresses einigten sich gestern auf ein Hilfspaket. Millionen Arbeitslose erhalten nun 11 Wochen lang $300 pro Woche. Für viele ist es die einzige finanzielle Hilfe überhaupt. Der Kongress bewilligt $330 Milliarden, um Unternehmen am Leben zu erhalten. Es bleibt fürs Erste beim Aufschub für die Rückzahlung von Studienkrediten. Es gibt Wohnungshilfe und Zwangsräumungen wegen Mietrückstand werden wegen der Pandemie weiter ausgesetzt. Zuerst waren Einmalzahlungen wie im Frühjahr, als es $1.200 für die meisten US-Bürger gab, nicht vorgesehen. Zu teuer, zu wenig zielgerichtet, so lauteten die Argumente. Nun erhält jeder, der weniger als $75.000 im Jahr verdient, einen Scheck über $600. Demokraten und Republikaner fanden auch eine Lösung für die besonders umstrittene Vergabe von Notfallkrediten durch die Zentralbank. Die Verteilung der Corona-Impfstoffe wird finanziell unterstützt. Es gibt Geld für Schulen und für Kulturbetriebe wie Kinos und Theater. Die Corona-Pandemie ist in den Vereinigten Staaten außer Kontrolle. In der Folge ist die Wirtschaft eingebrochen. Die Arbeitslosenzahlen steigen stärker als angenommen. Jeder dritte Amerikaner kann seine Miete oder seinen Wohnungskredit nicht mehr zahlen. Und über 50 Millionen US-Bürger sind auf Lebensmittelhilfe, Tafeln und Suppenküchen fürs Überleben angewiesen.
In den USA steht das milliardenschwere Hilfspaket. Senat und Repräsentantenhaus stimmen wohl noch heute darüber ab. An den Börsen allerdings, da sehen wir deutliche Minuszeichen. Dorothee Holz in Frankfurt am Main. Sind das am Ende die Sorgen vor einem mutierten Coronavirus?
Ja, absolut. Das überschattet alles, denn diese Einigung auf das riesige US-Konjunkturpaket hätte die Märkte normalerweise durchaus beflügelt. Aber jetzt kommen alle Sorgen und Ängste wieder schlagartig zurück. Der DAX ist in der Spitze um über 4% abgerutscht. Damit waren die Gewinne der vergangenen Woche auf einen Schlag weggewischt. Aktuell geht es um knapp 3% runter auf 13.240 Punkte. Hoffen und Bangen, das liegt in diesen Zeiten extrem dicht beieinander. Die Hoffnung auf schnelleres Impfen hat die Börse vergangene Woche noch befeuert. Jetzt lehrt eine neue Mutation des Coronavirus die Märkte wieder das Fürchten. Man weiß bisher noch sehr wenig über diese Mutation. Die Folgen könnten aber gravierend sein. Darüber habe ich mit Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, gesprochen. Die britische Regierung spricht ja von einem Kollaps. Ist das nicht zu alarmistisch? Das wollte ich von Herrn Heise wissen.
Ja, ich glaube, der Begriff des Kollaps ist durchaus gerechtfertigt. Wir sehen riesige Lkw-Schlangen an den Grenzen nach Kontinentaleuropa. Länder schotten sich ab. Der Verkehr nach Großbritannien ist eingestellt. Also die wirtschaftlichen Einschnitte sind gewaltig. Das ist ein Kollaps. Jetzt hängt alles davon ab, wie gefährlich der neue Virus, die Mutation des Virus langfristig sich erweist.
Es soll mehr Frachtflüge geben in Richtung Großbritannien, aber kann es sein, dass da wirklich ein Waren- oder auch ein Medikamentenengpass droht? Also wie schlimm ist es für das Land?
Für lebensnotwendige Güter und auch vor allem für Medikamente werden sich Lösungen finden lassen. Aber der Handel ist natürlich jetzt eingeschränkt, weil auch viele Handelsunternehmen nicht wissen, wie sie ihre LKWs und ihre Container aus Großbritannien zurückbringen können, wenn sie sie jetzt dorthin schicken, was ja noch möglich ist. Also der Handel steht unter erheblichem Druck.
Sie haben es schon erwähnt, immer mehr Länder schotten sich ab. Das geht wirklich rund um die Welt, dass sie keine Flüge mehr aus Großbritannien zulassen. Aber der Virologe Trosten hat heute im Deutschlandfunk gesagt, das Virus sei auch schon längst wohl in Deutschland. Helfen solche Maßnahmen der Abschottung überhaupt noch?
Ja, ob eine Ausbreitung sich völlig verhindern lässt, erscheint eher unwahrscheinlich. Trotzdem sind solche Maßnahmen natürlich als erste Reaktion verständlich und wohl auch notwendig. Man kann nur hoffen, dass die Impfstoffe, und das sagen die meisten Wissenschaftler dazu, dass die auch für diese Mutation des neuen Virus wirksam sind und insofern alles davon abhängt, wie schnell wir die Impfkampagne auch ausrollen können.
Der Markt reagiert heute sehr heftig. Vor allem Reiseaktien verlieren massiv, Aktien von Autobauern und Banken aber ebenfalls deutlich unter Druck. War der Markt gerade vergangene Woche viel zu optimistisch?
Es war sehr viel Zuversicht im Markt, auch was die Pandemie und die Wirksamkeit der Impfstoffe angeht. Es zeigt sich wieder einmal, dass Prognosen über diese Pandemie und den Virus sehr gewagt sind. Leider müssen wir jetzt erstmal eine Korrektur des Marktes erwarten, bis sich diese unsichere Lage mit Großbritannien klärt. Also alle Prognosen sind für die Pandemie äußerst unsicher.
Wagen wir trotzdem noch eine Prognose. Der neue Lockdown hierzulande, der soll bis vorerst 10. Januar gehen. Wenn es aber tatsächlich eine ansteckendere Variante geben sollte, dann kann es ja keine Lockerung geben. Muss noch mehr runtergefahren werden, wird der Lockdown noch deutlich verlängert.
Meine Vermutung wäre, dass das genau das geschehen wird und dass entsprechend auch die Finanzmittel, die der Staat aufbringt, um die Existenzen zu schützen und Einkommen abzusichern derjenigen, die unter diesem Lockdown direkt leiden, nochmals erhöht werden wird. Also die wirtschaftlichen Einbrüche werden in Deutschland sich in Grenzen halten durch den eigenen Lockdown. Aber es kommt natürlich jetzt einiges zusammen.
Das heißt aber trotzdem, es wird ein ganz schwieriges erstes Quartal auch werden, also deutlicher Einbruch.
Das wird möglicherweise sogar ein negatives erstes Quartal werden. Wir werden im Dezember schon kräftig nach unten fahren in Deutschland, insbesondere im Dienstleistungssektor. Und zumindest für Januar ist ein weiteres Minus wohl absehbar. Das heißt, ein ganz schwacher Start ins nächste Jahr, das dennoch wohl von einer Erholung geprägt sein wird, wenn die Impfstoffe dann in größerer Zahl dann auch angewendet werden können.
Noch viele Wenns, aber immerhin ein wenig Zuversicht. Das war Michael Heise von HQ Trust.
Schauen wir auf einzelne Aktien. Luftfahrtaktien, Autoaktien geraten unter Druck. Wie weit geht es denn abwärts?
Ziemlich heftig. Bei Fraport und Lufthansa geht es zwischen knapp 5% und 4% runter. Airbus-Aktien büßen 5% ein. TUI-Aktien verlieren in Frankfurt 3,5%. Am schlimmsten hat es die British Airways-Mutter IAG und EasyJet erwischt. Die Aktien büßen bis zu 20% ein. Und im DAX gehören wiederum Autoaktien zu den größten Verlierern. Die Papiere hatten in letzter Zeit wieder ordentlich Boden gut gemacht. Die Gefahr einer Rezession könnte den Aufschwung aber wieder bremsen.
Bleiben wir noch bei Autos. Die EU-Kommission hat grünes Licht für die Fusion der französischen Opel-Mutter PSA mit Fiat Chrysler gegeben, mit einem Aber.
Ja, die Konzerne müssen Verpflichtungszusagen vollständig umsetzen, heißt es. Da geht es zum einen um den Eintritt und die Expansion neuer Anbieter auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge. Und es soll eine bereits bestehende Kooperation zwischen PSA und Toyota erweitert werden. Das trübt die Freude der beiden Konzerne, die ja zukünftig unter dem Namen Stellantis von Stella, der Stern, firmieren. Aber nicht.
Heute werden einige Indexveränderungen wirksam. Die prominenteste ist Tesla.
Tesla-Aktien werden ab heute im vielbeachteten US-Index S&P 500 gelistet sein, dort sogar unter den Top 10. Auch in Frankfurt gibt es Bewegung. Siemens Energy ist ab heute MDAX-Mitglied, profitiert aber nicht vom Aufstieg. Im SDAX, dem Index der kleineren Unternehmen, gibt es insgesamt 7 Wechsel. Aufgestiegen sind unter anderem der Online-Broker Flatex, der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt sowie die beiden Online-Möbelhändler Westwing und Home 24.
Schauen wir noch kurz auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Die will ihr Gutachten zum Impfstoff von BioNTech Pfizer vorlegen. Das gibt es noch nicht.
Das gibt es noch nicht, aber dafür weitet CureVac, der zweite deutsche Impfstoffhersteller, seine Phase-3-Studie aus auf Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen. Die Aktien steigen. Noch zum Euro, der hat sich etwas abgeschwächt auf einen $1,2172. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich kräftig. Die Umlaufrendite sinkt um 5 Basispunkte auf minus 0,61% und Gold steigt auf $1,880.
Dorothee Holz war das. Essen auswärts in der Pandemie, das heißt meist beim Restaurant bestellen und abholen oder liefern lassen. Der Lieferdienst Lieferando profitiert davon. Im dritten Quartal gab es fast 40% mehr Bestellungen. Für Restaurants kann der Lieferdienst eine Chance sein, aber die zahlen auch einen hohen Preis dafür. Mit einer Provision, gegen die sich einige nun wehren. Jennifer Stange hat sich unter Gastwirten umgehört.
Ich würde Ihnen empfehlen, Chicken Karamell zum Beispiel.
Frei interpretierte marokkanische Küche bietet Hassan Laksouleh in seinem Restaurant und Café Habibi Funk in Leipzig. Habibi kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie Freund. Gastfreundschaft ist Laksouleh wichtig. Dass seine Gäste derzeit draußen vor der Tür auf ihre Bestellung warten müssen, quält ihn.
Unsere Basis stützt sich auf die Leute, die zu uns kommen. Was wir hier verkaufen an unsere Kunden, ist mehr als Lieferando, meistens doppelt.
Laksouleh hat Glück. Sein Laden liegt zentral im Leipziger Süden auf der Karl-Liebknecht-Straße. 2/3 seines derzeitigen Umsatzes macht er über Lauf- und Stammkundschaft, die ihre Sandwiches selbst abholen. Den Rest liefern die Fahrradboten in Orange an die Kundinnen und Kunden, die im Internet über die Plattform Lieferando bestellt haben.
Das ist schon ein hartes Geschäft. Natürlich, Plattform für Werbung ist es ja okay, aber für den Preis ist es zu viel. Wenn wir da ein Sandwich für 10 Euro, sagen wir mal, da geht 3 Euro, das ist 30%. Gehen weg.
30% Provision gehen für die Abwicklung der Bestellung an Lieferando. Kundinnen und Kunden, die über die Plattform bei Habibi Funk bestellen, zahlen online nochmal 1,50 Euro für die Lieferung. Gastronomiebetriebe, die nur die Bestellung und Zahlung über Lieferando abwickeln lassen und selbst liefern, zahlen 13% Provision auf den Bestellwert. Für den Gastronom aus Leipzig ist Lieferando teure Werbung, denn die Einnahmen würden nur laufende Kosten decken. Markus, ein 38 Jahre alter Barmanager aus Köln, rechnet vor.
Ich bin gelernter Restaurantfachmann. In der Gastronomie rechnet man in der Regel Wareneinsatz mal 4, das heißt einmal Wareneinsatz, einmal Personal, einmal Betriebskosten, einmal Gewinn. Und wenn einem immer noch vor Steuern gerechnet, 25% Marge bleiben, sind 30% Provision ein bisschen viel.
Lieferando gilt als Gewinner im Corona-Jahr. Eine bundesweit verfügbare Alternative gibt es nicht.
Nur haben wir das Problem, dass es keine Win-Win-Situation ist. Das Restaurant hat davon nichts.
Auf Twitter hatte Barmanager Markus unter dem Namen Keiner von vielen dem Essenslieferanten vorgeworfen, seine Monopolstellung auszunutzen und Endkundinnen geraten, Lieferando zu meiden. Dafür gab es viel Aufmerksamkeit und Zuspruch. Ein für heute Vormittag in Aussicht gestelltes Interview dazu mit der Lieferando-Geschäftsführung kommt kurzfristig nicht zustande. Ein Sprecher allerdings meint, die meisten auf Lieferando gelisteten Restaurants hätten ihren Umsatz in den vergangenen Monaten steigern können. Mit Kürzungen bis zum Verzicht der Kommission bei Bestellungen unterstütze man seine Restaurantpartner seit November. Laksouleh hat davon noch nichts mitbekommen.
Nee, das weiß ich nicht. Der hat uns keiner aufgeklärt.
Bestandskunden sollen auf 30% Provision 25% Rabatt bekommen. Bei einem 10-Euro-Sandwich wären das 75 Cent. Für Ingrid Hartges, Geschäftsführerin von DEHOGA, dem Bundesverband des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes, sind die sogenannten Hilfspakete eher kosmetische Maßnahmen. In Ausnahmezeiten wie diesen würden nur signifikant niedrigere Provisionen helfen. An anderer Stelle sei das regulär der Fall, sagt die Branchenchefin.
Bei größeren Ketten weiß ich, dass dort niedrigere Provisionssätze gelten.
Noch etwas ärgert den Leipziger Restaurant. Restaurantbesitzer wie viele andere in der Branche auch. Zu Stoßzeiten werde das Habibi Funk in der Lieferando-App häufig als geschlossen angezeigt. Beschwerden bei Lieferando hätten nichts gebracht.
Jetzt habe ich natürlich das entdeckt, das mache ich was anderes. Ich gehe in ein Gerät hin, ich ziehe die ganzen Strom und Kabel raus und stecke ich dann wieder und dann bin ich online.
Gastwirte und ihr Umgang mit dem Lieferdienst Lieferando. Nicht nur Restaurants dürfen nicht öffnen. Seit vergangener Woche sind auch viele Geschäfte geschlossen. Und das treibt noch einmal die Nachfrage im Onlinehandel. Auch Paketdienste haben viel zu tun. Doch das sorge auch für wachsenden Druck bei Beschäftigten, beklagt die Gewerkschaft Verdi und hat deswegen zu Streiks bei Amazon aufgerufen. Nicht nur die Arbeitsbelastung steige, zuletzt hatte es auch Berichte über vermehrte Corona-Ansteckungen in Versandzentren gegeben. Mischa Erhardt berichtet.
Amazon befindet sich seit nunmehr 8 Jahren im Dauerkonflikt mit seinen Beschäftigten hierzulande. Zumindest denjenigen, die in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisiert sind.
Also wir sind der Meinung, ein Mensch, der so reich ist wie der Unternehmensinhaber Bezos, der hat auch eine Verpflichtung gegenüber seinen Beschäftigten, aber auch der Bevölkerung gegenüber. Und das wäre nämlich Anerkennung der Tarifverträge und die Menschen nicht weiter prekär zu beschäftigen.
Sagt Monika Di Silvestre von Verdi. Mit den Streiks will die Gewerkschaft Tarifverhandlungen und einen Flächentarifvertrag durchsetzen, genauer einen Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels. Denn Amazon argumentiert seit jeher, kein Einzelhändler, sondern Logistiker zu sein.
Jetzt sind sie ja in den Verband des Einzelhandels eingetreten. Also das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass sie tatsächlich Einzelhändler sind. Und der weitere Schritt war einfach, die Tarifverträge anzuerkennen.
Vor allem aber will die Gewerkschaft erreichen, dass Amazon überhaupt einen Tarifvertrag abschließt. Bisher gibt es nämlich keinen, auch keinen für die Logistikbranche. Zudem pochen die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter auch auf bessere Arbeitsbedingungen. Denn der Arbeitsdruck in den Logistiklägern sei hoch und insbesondere unter Corona-Bedingungen noch einmal gestiegen. So gab es in den vergangenen Tagen auch Berichte, dass es in den Paketverteilzentren des Internethandelsgiganten verstärkt zu Corona-Ausbrüchen gekommen ist, etwa in Garbsen bei Hannover oder in Bayreuth. Offizielle und genaue Zahlen nennt Amazon nicht. Die Gewerkschaft allerdings geht von mehreren hundert Kolleginnen und Kollegen aus, die sich bei der Arbeit in den Lagerhallen mit Covid-19 infiziert hätten. Amazon dagegen betont, alle Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, um die Gesundheit der Beschäftigten nicht zu gefährden. Zudem gelte die klare Anweisung, dass wer sich krank fühle, zu Hause bleiben müsse.
Naja, das eine ist die gute Absicht zu sagen, naja, wenn du krank bist, bleibst du zu Hause. Und das andere ist, jeder ist auf jeden Pfennig angewiesen, ja, und nimmt das natürlich mit, wenn es das gibt. Dazu kommt aber auch noch, dass Amazon seit dem 9. Dezember eine Anwesenheitsprämie zahlt. Die zahlen pro geleistete Arbeitsstunde 2 Euro mehr. Und das begünstigt eben natürlich, dass Menschen krank zur Arbeit gehen, weil sie das natürlich mitnehmen wollen.
In der Vorweihnachtszeit jedenfalls unter den Bedingungen des neuen Lockdown ist die Paketflut nicht nur bei Amazon noch einmal höher als in den Vorjahren. Um den städtischen Einzelhandel gegenüber dem Onlinehandel zu fördern, haben Politiker aus der CDU eine Paketabgabe für den Onlinehandel vorgeschlagen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Handelsverbandes HDE, Stefan Gent, zeigte sich in der ARD zurückhaltend.
Für uns ist es wichtig, dass man offline nicht gegen online ausspielt, sondern beide Welten miteinander verbindet.
Auch der Onlineverband äußert sich naturgemäß skeptisch. Das sei ein Schlag für diejenigen, die seit 25 Jahren in Innovation und Digitalisierung investierten und damit viele Arbeits- und Ausbildungsplätze schafften. Eine solche Abgabe würde deswegen wie eine Umverteilung von heute zu gestern wirken.
Mischa Erhardt berichtete. Das Bruttoinlandsprodukt ist in der Pandemie zu einer der wichtigsten Kennzahlen geworden. Es soll zeigen, wie Deutschland durch die Krise kommt. Dabei gibt es längst andere Möglichkeiten, Wohlstand zu messen und auch einen Haushalt aufzustellen. Neuseeland etwa setzt seit kurzem auf einen Wohlfahrtshaushalt, ein Well-Being-Budget. Damit soll gemessen werden, wie sich das Land entwickelt, und dabei zählen auch ökologische und soziale Faktoren. Klappt das? Andreas Stummer hat mal nachgefragt.
We have embedded well-being at every stage of the creation of this budget.
Mai 2019. Neuseelands Finanzminister Grant Robertson stellt einen ganz besonderen Haushalt vor, den Glücksetat. Einen Haushalt zum Wohlergehen der Gesellschaft. Nicht mehr herkömmliche Wirtschaftsindikatoren wie Arbeitslosigkeit oder Bruttosozialprodukt sollten der Messwert für Neuseelands Wohlstand sein, sondern die Zufriedenheit der Bürger. Dazu wurde im Haushalt der Bereich Well-being geschaffen. Er umfasst umgerechnet 1,5 Milliarden Euro für psychische Gesundheitsfürsorge und Selbstmordprävention, Suchtprogramme, den Kampf gegen Kinderarmut, Obdachlosigkeit und häusliche Gewalt. Geld für das Bewahren indigener Sprachen, für sauberere Luft- und Klimaschutzmaßnahmen. Lebensqualität, so Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern damals, käme vor finanziellem Wohlstand.
Möchte ein Minister Geld ausgeben, dann muss er erst beweisen, dass er damit die Gesellschaft generationsübergreifend besser stellt. Wir wollen das wirtschaftliche, aber auch das soziale Wohlergehen Neuseelands gewährleisten. Doch 1,5 Jahre später sieht die Wirklichkeit anders aus. Im Büro der Miethilfe des Sozialdienstes Auckland. Die Warteschlange reicht bis vor das einstöckige Gebäude. Jeder, der geduldig ansteht, hofft auf einen Zuschuss. Wohnraum ist knapp in Neuseelands einziger Millionenstadt. So knapp, dass Familien in ihren Autos, in Garagen oder bei Freunden schlafen müssen. Landesweit haben 40.000 Menschen kein Dach über dem Kopf. Als sie vor 3 Jahren gewählt wurde, kündigte Premierministerin Ardern an, 100.000 Sozialwohnungen bauen zu lassen. Doch bisher stehen erst ganze 600. Die Labour-Regierung erhöht weder die Sozialhilfe noch sorgt sie für bezahlbaren Wohnraum, bemängelt Mark Barringer vom Sozialdienst in Auckland. Jede Woche drängen sich bei uns Familien, weil ihnen Geld zum Überleben fehlt. Um die Folgen des wochenlangen harten Corona-Lockdowns abzufedern, hat sich Neuseeland durch Milliardenhilfen so hoch verschuldet wie noch nie. Teile des Wellbeing-Budgets aber zahlen erste Dividenden. Nach letzten Regierungszahlen gelang es 18.000 Familien unterhalb der Armutsgrenze besser zu stellen. Die Vorfälle häuslicher und sexueller Gewalt sind leicht zurückgegangen. Trotzdem gibt es weiter Kinderarmut. Die psychische Gesundheitsversorgung dümpelt laut UNICEF auf Platz 35 von 41 entwickelten Ländern. Übergewicht und Diabetes, besonders bei der Maori-Urbevölkerung, belasten Neuseelands Gesundheitssystem. Als ich den Haushalt zum ersten Mal gelesen habe, fühlte ich mich nicht wohl, sondern unwohl, meint Kerry Nuku von der Maori-Gesundheitsvorsorge. Der Bereich körperliches Wohlbefinden wurde ausgeklammert. Die Regierung muss noch mehr in die Volksgesundheit investieren. Von anderer Seite werden höhere Ausgaben für die Umwelt gefordert. Es gibt zwar Haushaltsmittel, etwa für die Landwirtschaft und die Herausforderungen des Klimawandels. Der Wirtschaftsjournalist Bernard Hickey aber ist skeptisch. Wenn Neuseeland, wie angekündigt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein wolle, dann brauche es saftige Steuererhöhungen und nicht nur ein Wohlfühlbudget. Wir müssten unsere Städte komplett neu planen. Bezahlbarer Wohnraum nahe zum öffentlichen Nahverkehr, weniger Autos. Das würde hunderte Milliarden verschlingen. Kein Wunder, dass die Regierung damit nicht gerade hausieren geht. Wenn die Regierung es mit dem ehrgeizigen Etikett Wohlbefindlichkeitsbudget ernst meint, dann gibt es noch viel zu tun. Vor allem für die schwächsten und ärmsten Neuseeländer.
Andrea Stummer berichtete. Eine Abgabe auf Pakete, die online bestellt wurden, um damit den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Dieser Vorschlag aus der Unionsfraktion im Bundestag ist jetzt noch einmal Thema in der Wirtschaftspresseschau und dort finden sich kaum Anhänger dafür.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet die Idee zumindest fragwürdig. Für eine Partei, die sich sonst so gerne ihres wirtschaftlichen Sachverstands rühmt, ist das schon bemerkenswert. Denn letztlich schlägt die Union vor, eine bei den Verbrauchern beliebte und zukunftsträchtige Branche wie den Onlinehandel mit einer Strafabgabe zu belegen, um mit den Einnahmen ein Geschäftsmodell zu subventionieren, das schon vor Corona in Schwierigkeiten steckte. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Vorschlag schnell wieder von der Agenda verschwindet. Ähnlich sieht es die Süddeutsche Zeitung. Eine Strafsteuer für Online-Händler zur Finanzierung von Subventionen für stationäre Geschäfte ist wenig sinnvoll. Staatliche Eingriffe werden den Strukturwandel nicht aufhalten. Da müssen die Inhaber von Geschäften schon selbst aktiv werden, ihr Angebot attraktiver machen, den Service auch im Online-Geschäft verbessern, individuelle Beratung bieten. Wer wo einkauft, sollte jeder selbst entscheiden dürfen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz hält zudem nichts von deutschen Alleingängen. Sinnvoller als eine neue Internetsteuer, die mit unnützer Bürokratie verbunden wäre, ist die Beschleunigung des EU-Digitalpakets. Damit würden unfaire Geschäftspraktiken der Internetgiganten gegenüber kleineren Online-Anbietern bekämpft. Bisher führt für viele Einzelhändler im Internet kein Weg an Amazon vorbei, wo sie dessen Geschäftsbedingungen hilflos ausgeliefert sind. Auch die Tricks, mit denen Amazon und Co. nationale Auflagen und Steuern umgehen, müssen auf EU-Ebene unterbunden werden.
Und das war die Wirtschaftspresseschau zum Ende dieser Sendung. Das war Wirtschaft am Mittag. Hier folgen die Nachrichten und anschließend dann um 10 nach 2 Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki. Mein Name ist Sina Fröndrich.